Mentis.
Heute bei Staffel 1, Episode 22 von Evo Mentis geht es um das Default Mode Network.
Hallo, das bin ich.
Und das Task Positive Network.
Hallo, gestatten. Ich bin das TPN.
Hey, jetzt bin ich aber erstmal dran.
Nein, halt dich zurück.
Halt du dich doch zurück.
Hey Leute, könnt ihr nicht beide gemeinsam...
Nein, das ist ausgeschlossen.
Das geht nur bei Neurodivergenten.
Interessant. Na, da hören wir bestimmt gleich mehr dazu.
Evo Mentis. Evo Mentis.
Evo Mentis. Herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ja, wie gesagt, ich nehme mir manche Episoden quasi direkt back-to-back auf. Das ist heute meine dritte Episode. Manche fragen ja, wie kannst du nur so viel labern irgendwie die ganze Zeit? Ja, bei manchen Sachen geht es, wenn ich es schon entsprechend im Kopf habe. Ihr merkt allerdings auch, es gibt immer wieder gewisse Wiederholungen. Also ich wähle ja auch Episoden bewusst manchmal so, dass ich sage, ich greife mir nochmal einen Aspekt heraus. Es behandelt ein Thema nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, mit gewissen neuen Aspekten, knüpft aber immer an alte Sachen an. Es sind keine komplett neuen, isolierten Themenbereiche, die ich habe. Macht für mich auch Sinn, kann für euch natürlich auch bedeuten, dass es, wenn ihr den ganzen Rest schon sehr gut verinnerlicht habt und sehr gut kennt und da schon durchblickt, ein bisschen möglicherweise langweilig ist. Schreibt mir das auch gerne. Also quasi, sollte ich weniger anknüpfend arbeiten, weniger überlappend arbeiten. Ich persönlich finde sowas immer ganz hilfreich, dass man sagt, dadurch kann man auch größere Elemente in einen besseren Kontext irgendwie stellen und ich kann auch Sachen nochmal ergänzend bringen, die ich vielleicht halt in den vorherigen Episoden nicht ganz so mit reingequetscht gekriegt habe. Kann man aber so und so sehen. Heute habe ich dafür mal was, das kam relativ wenig bisher vor. Habe ich so auch nicht wirklich gewusst, sage ich jetzt mal, oder da hatte ich noch bin ich noch nicht so umfangreich draufgestoßen, wie ich die ganze Staffel angefangen habe aufzunehmen. Ist insofern ein neues Erklärkonzept. Ich kannte gewisse Teile oder Aspekte davon, aber wie gut es eigentlich reinpasst und wie hilfreich das Ganze ist, auch als Erklärung, insbesondere in dieser Thematik ADHS oder insgesamt das, was ich so Neurex-A nenne, also Neurodivergenz in einem bestimmten Bereich, den wir vor allem ADHS und Autismus, also die zwei mit A beginnenden Dinge, die wir auch als atypisch vielleicht sehen könnten oder als neurodivergent halt allgemein sonst bezeichnen, also im Sinne von in Social Media wird Neurodivergenz oft mit Autismus und ADHS irgendwie gleichgesetzt. Und ich hatte ja in der Folge zu Neurodivergenz mal ausführlich erzählt, dass es da auch noch viele andere Dinge gibt. Aber man natürlich hier ein bisschen differenzieren darf und hatte da den Begriff Neurex-A eingeführt. Einfach um zu sagen, das ist das, was ich meistens eigentlich meine mit neurodivergent und wieso ich es auch gerne abgrenze zu anderen Bereichen. Aber es gibt einfach keinen Begriff in diesem Bereich, der mir vorher schon den ich gefunden habe und der mir getaugt hätte. Und gerade für diesen Neurex-A-Bereich gibt es etwas, was sehr schön ist. Es ist aber auch wiederum halt ein Modell, muss man sagen, wie bei ganz vielen Sachen. Da geht es um sogenannte Networks, also Netzwerke im Gehirn. Das darf man sich jetzt eigentlich nicht so vorstellen, dass da bestimmte Kabelnetzwerke oder ja Neuronen oder sowas sind, wo man sagen könnte, das sind eine sind die blauen und das andere sind die roten und dann gibt es noch die gelben und die grünen und die weißen und die schwarzen und die silbernen und die goldenen und jedes von denen bildet ein anderes Netzwerk und das kann man so finden, wenn man quasi da nur genau reinguckt mit bildgebenden medizinischen Verfahren, nennt man das ja auch, also sowas wie Kernspinnen oder Magnetresonanz. Tomographie heißt es dann, glaube ich. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man zumindest einiges quasi aus dem Inneren des Menschen inzwischen abbilden kann und die Verfahren werden auch immer besser, sind aber keineswegs so, dass man jetzt alles mal ebenso gläsern durchblicken kann. Aber wir können sehen, dass es halt gewisse Gehirnregionen gibt, dass es gewisse Aktivitätsmuster auch gibt in verschiedenen Bereichen des Gehirns, wenn wir gewisse Sachen machen. Und diese Untersuchung gibt es schon ein bisschen länger. Man hat eben versucht herauszufinden, okay, wenn wir zum Beispiel stark visuelle Reize verarbeiten, also Bilder, also wir sehen etwas, wir suchen etwas vielleicht irgendwie. Kennt ihr das mit Findet Waldo oder sowas? Wo ist Waldo? Das ist im Prinzip so ein kleines Männchen mit so weiß-rot gestreiften Pulli irgendwie. Und das muss man in so Wimmelbildern finden. Wimmelbilder, sagt euch was? Also Bilder, also Bücher mit Bildern, wo ganz viele, viele kleine Sachen drin sind. Ali Mitgutsch hat da auch immer schöne gemacht. Kann man ganz viele Sachen entdecken und finden und so weiter. Spielt man gerne mit Kindern. Sagt, wo ist denn hier die Sonnenblume? Wo ist denn der Eisverkäufer? Wo ist denn dies und das? Da können die ganz viel gucken und entdecken und so. Ja, und das ist halt auch was, was stark die visuelle Wahrnehmung halt irgendwie ankurbelt. Also da trainiert man stark dieses Muster erkennen, dieses Visuelle und so weiter. Und visuelle Wahrnehmung ist für den Menschen halt auch was, was sehr wichtig ist, was einen Großteil an Gehirnregionen irgendwie auch beansprucht, also mit aktiviert, also wenn wir das machen. Also lässt man Menschen solche Wimmelbilder suchen oder machen oder visuelle Input verarbeiten quasi, dann kann man nachweisen mit entsprechenden Geräten, also wenn man die da in die Röhre reinsteckt und gleichzeitig scannt, dann kann man zeigen, dass bestimmte Gehirnregionen besonders aktiv sind. Das heißt, die sind alle irgendwie daran beteiligt, diese visuellen Informationen zu verarbeiten. Und dann stellt man das gegenüber dessen, dass man sagt, okay, und wenn er jetzt keine visuellen Informationen verarbeitet, sondern irgendwas anderes macht, was ist dann aktiv? Und dann sieht man halt, okay, da sind zum Teil andere Regionen aktiv. Gut, daraus folgert man dann, okay, das sind die Bereiche, die für visuelle Verarbeitung zuständig sind und das sind die Bereiche, die für was anderes zuständig sind und so kann man sich da so durchhangeln. Das Interessante ist, das ist gar nicht so ein einheitliches, konsistente Ding im Gehirn irgendwie, was nur dafür zuständig ist, sondern es sind dann auch verschiedene Regionen, die da irgendwie zusammenspielen, die aber physikalisch gesehen gar nicht so die riesen massive Verbindungen unbedingt haben, aber die halt da miteinander gleichzeitig aktiv sind einfach bei solchen Aufgaben. Das heißt, dann ist da was aktiv und da was aktiv und dort was aktiv. Ja, dann hat man einfach gesagt, okay, entsprechend dieser Erkenntnisse, die ich da habe, nenne ich das jetzt ein Netzwerk. Das ist das, was wir hier mit diesen Networks meinen, wenn ich jetzt davon rede, dass es da verschiedene Networks gibt. Und das sind alles halt gewisse Modelle, die man gefunden hat, die man halt gewissen Aktivitäten, gewissen Tätigkeiten des Menschen eigentlich zugeordnet hat. Also es gibt das Visual Network. Ich habe mir auch gefragt, ja, gibt es dann auch fürs Hören irgendwie ein entsprechendes Netzwerk und so weiter? Und dann, ja, was ich so rausgefunden habe, ist, naja, das gibt's nicht so richtig, das wird dann in dem Bereich mitverarbeitet und sonst wie, wo man sagt, okay, dieses Modell ist schon noch etwas lala. Also ich würde doch irgendwie erwarten, dass es dann für alle Bereiche irgendwas gibt, wo man sagen kann, das wird hier mitverarbeitet und dort mit und das sind alles verschiedene Networks, aber so hundertprozentig ist es nicht. Es ist ein relativ neues Modell und man hat da vor allem halt diese großen, wichtigen Dinge bisher so ein bisschen erkannt und herausgearbeitet. Eben nämlich zum Beispiel sowas wie das Visual Network, weil visuelle Verarbeitung halt einfach viele Ressourcen, hohe Priorität bei uns hat, was sich relativ eindeutig schön irgendwie abbilden lässt. Deswegen wissen wir, oder deswegen gibt es im Modell quasi ein Visual Network mit bestimmten aktiven Sachen, was genau für diese sensorische Verarbeitung halt von visuellen Reizen da ist. Das aber auch, das war natürlich meine nächste Frage, wie ist das eigentlich bei jemand, der blind ist? Gibt's das dann da nicht oder sowas? Oder was passiert da? Und man sagt, nee, die werden halt umgewidmet, diese Gehirnregionen. Und die können auch bei sehenden Menschen für andere Sachen verwendet werden, nämlich wenn wir Sachen uns vorstellen. Und das haben wir oft, dass wenn wir Dinge quasi simulieren in uns, könnte man sagen, oder aus der Erinnerung abrufen oder sowas, dass dann ähnliche Gehirnregionen wieder damit aktiv werden. Macht auch Sinn eigentlich, dass man sagen kann, dasselbe, was vorher in der Lage war, damit gut umzugehen und sowas zu verarbeiten, bietet mir alle Funktionalitäten und Verknüpfungspunkte, die ich auch dafür brauche, wenn ich das Ganze aus nicht dem aktiven, aktuellen visuellen Eindruck, sondern halt aus einem reproduzierten, erinnerten visuellen Eindruck wieder habe. Warum nicht? Genauso hat man ein Network in diesem Modell definiert, das nennt sich das, ich muss ablesen, somatomotorische Netzwerk. somatomotorisch, somatisch, mehr so körperbezogen. Es gibt ja auch psychosomatisch, was dann irgendwelche Erkrankungen, Probleme, Leiden, Empfindungen und so weiter, die mit Psyche und dem Körper zu tun haben oder Körperempfinden, wo man sagen kann, das ist auch nichts Eingebildetes in dem Moment, sondern im Körper erleben wir Schmerzen an einer Stelle. Es hängt aber mit psychischen Sachen zusammen. Somatisch sind jetzt wirklich die Sachen, mein Körperempfinden. Also wie fühlt sich mein Bauch an, wie fühlen sich gewisse Aspekte meines Körpers an, aber wie steuere ich auch wiederum Motorik, also stark verknüpft damit, dass ich sagen kann, das, was ich empfinde und das, was ich steuere, hängt miteinander zusammen. Wenn ich jetzt ein Glas greife sozusagen, dann muss ich ja die Muskeln steuern. Ich habe aber auch ein Empfinden dazu, wo mein Arm gerade, wie sich so bewegt und so weiter, ob der in Ruhe ist, ob er sich bewegt, wo er ungefähr ist. Ob er dann das Glas spürt quasi, wie stark er das Glas schon drückt und hält. Und das ist ein sehr intensives Zusammenspiel, was es überhaupt für mich ermöglicht, dass ich halt auch ein sehr feines, dünnes Glas quasi nicht gleich zerbreche, wenn ich es halt einfach mit Brachialgewalt greife oder sowas. Das nennt sich Feinmotorik dann. Aber das ist dort alles angesiedelt in dieser Rückkopplungsgeschichte. Das heißt, das ist auch das, es gibt ein funktionales Erklärmodell dazu auch. Da nennt sich das Ganze dann sensomotorisches Netzwerk. Gut, soweit, so klar. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, das sind Modelle, die sind im Fluss. Es gibt unterschiedliche Modellansätze, wie man da was nennt und wie man das zusammenfasst und wie man das überhaupt begreift. Es gibt drei Begriffe, die sind leider, ich sag mal, ein bisschen schwammig. Ich werde dann einen davon auch weiter benutzen. Oder es gibt vier Begriffe. Es gibt einmal das Dorsal Attention Network, DAN auch abgekürzt. Das oft ja ähnlich benutzt wird vom Begriff wiederum wie das Task Positive Network oder als ein Teil davon gesehen wird. Und damit ähnlich gleichgesetzt wird aber das Central Executive Network, CEN, oder auch manchmal Frontoparietal Control Network genannt. So, und es gibt sicherlich Fachleute, die jetzt gleich sagen, oh Gottes Willen, was erzählt ihr denn? Da gibt es doch feine, aber wichtige Unterschiede und je nachdem Aspekt und Perspektive. Für hier sagen wir einfach mal, es sind Sachen, die in dem Bereich exekutive Steuerfunktionen liegen. Also das, was wir im Bereich ADS mit Executive Functionality, da gibt es ja auch die exekutiven Dysfunktionen. Also dass man bei ADS sagt, da funktionieren Sachen nicht so richtig. Es geht da um Aufmerksamkeitsgeschichten, aber vor allem Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe. Also wir bearbeiten eine spezifische Aufgabe. Also eine Matheaufgabe oder ein kniffliges Knobelproblem oder ja, dergleichen. Es können Sachen im Äußeren sein, können Sachen im Nachdenken sein und so weiter. Grob gesagt, diese drei Sachen beschreiben mehr oder weniger ähnliche Aspekte dabei. Und ich werde aber im Weiteren eigentlich einfach nur das Task Positive Network benutzen. Das war das mit der erste Begriff, auf den ich gestoßen bin. Der scheint einige Sachen auch quasi zu inkludieren von den anderen Sachen. Die neurologischen Aspekte verkneifen wir uns an der Stelle mal und ich würde sogar sagen, wir warten mal ein bisschen drauf, bis sich da ein bisschen mehr gefestigt hat und ein bisschen mehr rausstrukturiert und irgendjemand sich mal die Mühe macht, ein ordentliches Buch über diese ganzen Sachen zu schreiben, indem man das mal ein bisschen aufarbeitet und mal ein einheitliches Modell draus baut. Ich denke, das sind einfach unterschiedliche Fachbereiche, die sie aus unterschiedlichen Richtungen sich angucken und jeweils halt Aktivitäten halt festgestellt haben. Das ist auch das, was man, wenn man nachliest, merkt, dass diese unterschiedlichen Ansichten danach kommen, je nachdem, mit welchen Analysemethoden man dran geht oder mit welcher Methodik oder welchem Anspruch oder Ansatz man überhaupt versucht, diese Sachen zu untersuchen. Und das ist auch erstmal okay, ja? Also das muss ja nicht von Anfang an alles zusammenpassen. Wir merken uns mal Task Positive Network. Und dann gibt's noch definitiv ein paar andere Netzwerke, die auch ganz spannend sind. Es gibt das sogenannte, es wird immer vom limbischen System gesprochen gerne. Limbisches System wird hier mehr so als, das ist die Schnittstelle quasi zu den evolutionär früheren, niedrigeren Funktionen und Sachen zu der Gefühlswelt und sonst was irgendwie gesehen. Wie gesagt, spannend. Es ist nicht unbedingt für die heutige Episode total wichtig, aber wenn ihr mal dran denkt an die Geschichten zu grübeln, wo ich ein bisschen das Modell gebaut habe mit dieser Firma, wo die Chefetage quasi unsere Ich, unsere Identität ist. Das ist der Chef, der hat Über-Ich quasi im Sinne von, also die Glaubenssätze sind halt die Gesellschafter oder die Gesellschaft oben drüber. Also die Gesellschafter, die ihm gewisse Vorgaben machen und so weiter. Und dann gibt's halt unten drunter die diversen Abteilungen und Sachen. Das ist so diese ganze Gefühlswelt oder das Unterbewusste. Und da gibt's halt gewisse Schnittstellen eigentlich. Und ich habe ja gesagt, unsere Gefühlswelt, das Unterbewusste und so weiter, das spricht quasi halt eine komplett andere Sprache. Und das muss halt irgendwie übersetzt werden in diesen kognitiven Bereich. Dieser kognitive Bereich ist eher das, wo unser Ich ist, unser Bewusstsein, wo wir mit kognitiven Prozessen, die sehr aufwendig sind, aber halt sehr viel halt individuell nochmal nachsteuern können, anpassen können, mit Disziplin, mit Kompensationsaufwand Dinge machen können. Und dieses limbische System sitzt nun eigentlich quasi genau in dieser Schnittstelle zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein, könnte man sagen. Also zwischen dieser unterbewussten, eher emotionalen Aspekten, die eine ganz andere Sprache spricht, und den kognitiven Aspekten, die aber halt sprachbasiert bei uns halt sehr stark sind. Kognitive, logische Gedanken, die wir bewusst machen. Kann man auch nochmal alles viel weiter differenzieren und auseinandernehmen. Passt an vielen Stellen einigermaßen zusammen, wie ich sage, an einigen Stellen noch nicht. Trotzdem so vom Gefühl her, limbisches System sitzt quasi an der Schnittstelle zwischen diesen zwei Sachen. Darum wird es aber heute auch nicht gehen. Ich habe noch ein paar Sachen. Also wir hatten, wie gesagt, Task Positive Network, da kann man ein paar von diesen anderen Begriffen drunter setzen. Wir hatten auch sowas wie Visual Network und so weiter. Das könnte man auch alles dem Task Positive Network im weiteren Sinne zurechnen, also als Sammelbegriff quasi. Das Ding, mit dem wir uns bewusst auseinandersetzen, wo es um irgendwelche visuellen Eindrücke geht, um motorische Steuerung, um andere Sachen. Task Positive Network beschäftigt sich mit einer bestimmten Aufgabe, mit Fokus und so weiter. Also das, was wir immer sagen, dass bei ADHS halt irgendwie gestört wäre, sozusagen. Und jetzt haben wir das Salienznetzwerk. Das Salienznetzwerk wiederum ist eher so eine Bewertungsinstanz, die auch stark mit dem zusammenhängt, was wir so Amygdala nennen. Das ist tatsächlich eine bestimmte kleine Region im Gehirn. Mandelkern und so weiter. Das ist eine sehr alte, wichtige, zentrale Stelle, an der wir eine emotionale Bewertung von irgendwelchen Situationen machen. Auch insbesondere dahingehend, ob es eine Gefahr ist, ob es eine Chance ist. Da laufen alle Sachen rein wie mit, ich habe Hunger und ich brauche dringend was zu essen und da vorne ist die Chance, was zu essen zu kriegen oder mich fortzupflanzen an irgendeiner Stelle. Sex, Drug and Rock'n'Roll spielt da eine starke Rolle, aber halt auch so Aspekte wie, ich habe Angst vor irgendwas, da ist eine Bedrohung, der Säbelzahntiger. Und diese ganzen Fight, Flight, Freeze-Geschichten setzen da dort an, also diese relativ schnellen Bewertungen und Reaktionsmuster und dergleichen. Aber eben halt auch diese ganzen Motivationsfaktoren. Also was macht für mich Glück aus? Was schüttet Dopamin aus? Was setzt insofern Neurotransmitter auch frei, wo Aktivitätspotenzial zu entfalten oder auch nicht? Das ist alles in diesem Salienznetzwerk ein Stück weit drin, was dann auch steuert, worauf ich denn überhaupt mein Fokus richte quasi. So, und das sind aber alles Sachen, die man mal so mit der Zeit halt irgendwie so entdeckt hat. Und da wird es noch viel mehr Entdeckungen geben. Und diese ganzen Modelle werden sich auch noch sicherlich ein bisschen anders sortieren und finden. Und manche Begriffe werden verschwinden und durch andere ersetzt werden. Also das ist noch zu sehr im Fluss und zu uneinheitlich. Aber es ist schon mal ein ganz geiler Ansatz. Ich habe das aber immer quasi dahingehend betrachte, dass man sagt, naja, ich begreife den Menschen als ein Steuerregelsystem quasi. Also ich werfe da irgendeinen Input rein und da kommt irgendwie ein Input raus und der wird auf eine gewisse Weise dazwischen im Kopf irgendwie verarbeitet. Also ich werfe da was rein, dann gibt es bestimmte Regionen, die quasi eine Verarbeitung machen in irgendeiner Form und dann kommt hinten wieder irgendwas raus und der reagiert da drauf. Ein Reizreaktionssystem, so nennt man das eigentlich vor allem. Das war das, wie man den Menschen lange Zeit begriffen hat oder viele von den Experimenten zielen genau auf sowas ab. Reizkonditionierung und so weiter. Also ihr kennt das vielleicht mit den verschiedenen Versuchen. wenn man den Hunden irgendwie ein Glöckchen läutet und dann gleichzeitig dann Fressen gibt, dann gewöhnen die sich dran und dann löst allein das Glöckchen dann irgendwann genau die gleichen Effekte in ihnen aus, quasi, die sie auch gehabt hätten, wenn sie halt das Futter gesehen haben, bekommen haben. Also dann, der Speichelfluss begann dann quasi schon beim Läuten des Glöckchens, sagen kann, sondern ist dieses Reizreaktionssystem halt abgebildet worden. Und wie gesagt, das war lange Zeit ein Hauptverständnis eigentlich, dass wir Menschen funktionieren. Wo man sagen kann, ja, das spielt ja schon auch eine Rolle, aber es ist halt nur ein kleiner Teil davon auch. Menschen funktionieren dann auch ganz anders. Trotzdem sind viele von diesen Networks halt entsprechend erforscht worden oder hat man überhaupt irgendwie einen Blick gehabt. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, was sind denn eigentlich diese anderen Bereiche oder sonst was? Und ja, die tun wohl alle nichts. Und bis man auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, ja, was ist eigentlich, wenn der Mensch irgendwie nichts aktiv direkt tut, wenn man da nichts irgendwie an Input reinschmeißt, wenn er keine Aufgabe bewältigt? Was ist eigentlich dann? Und die Annahme war früher halt, nur dann ist halt nichts. Dann ist halt viel einfach abgeschaltet, inaktiv. Ja, und die neue Erkenntnis war dann, dass man festgestellt hat, hoppala, da ist auf einmal ein eigenes Network aktiv. Und das ist auch ziemlich eindeutig aktiv. Und das ist das sogenannte Default Mode Network. Ja, also Standard-Modus-Netzwerk. Also das basiert einfach darauf, nach dem Motto, wenn wir halt nichts aktiv damit assoziieren können, also keine Aktivität damit assoziieren können, dann ist es wohl so der Ruhezustand des Menschen und dann ist das wohl aktiv. Ja, eine teilweise nicht so geschickte Formulierung aus meiner Sicht. Es ist nämlich etwas, es sind da wirklich Funktionen und so weiter drin, die sehr relevant in sich sind. Und wahrscheinlich ist auch das Default Mode Network somit das neueste Netzwerk, wobei das schon vor, ja, also die ganze Gehirnentwicklung hat ja lange, bevor der Mensch Mensch wurde quasi oder ihn als solchen bezeichnet hat, irgendwie angefangen. Wir haben ja große Teile unseres Gehirns, teilen wir ja mit allen Wirbeltieren. Also da sind auch die meisten Gehirnregionen schon angelegt. Und auch das Default-Mode-Network ist deutlich älter als jetzt so Geschichten wie Neandertaler oder Sesshaftwerdung oder sowas. Also wo es ja wichtige Änderungen gab, auch nochmal bei Menschen. Sondern ist wirklich, Default-Mode-Network, muss man wirklich sagen, ist wahrscheinlich in der Frühzeit der Menschheit und davor, also schon bevor es Menschen waren, irgendwie angelegt worden. Aber ist trotzdem noch ein relativ neuer Teil des Gehirns. Und der beschäftigt sich jetzt stark mit sozialen Aspekten, ja. Der denkt darüber nach, wie wir mit anderen Menschen interagieren. Der denkt über Möglichkeiten nach, der spinnt Hypothesen, der grübelt quasi, könnte man sagen. Das ist der theoretische Think Tank quasi in uns, der die ganze Zeit irgendwelche Dinge halt durchdenkt. Und wir nutzen quasi einfach den Moment, wenn wir nichts richtig zu tun haben, dafür aus, dass wir unsere Gehirnkapazitäten halt nicht nur irgendwie da oben mit uns rumschleppen, die auch eine gewisse Grundversorgung brauchen, sondern wir geben denen was zu tun. Das ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Ja, und dafür ist das Default Mode Network zuständig. Das macht Hypothesen. Das arbeitet auch in sich selbst quasi. Das arbeitet unabhängig von irgendwelchen Außenreizen. Das arbeitet aus der Erinnerung, aus der Vorstellungskraft heraus. Und das denkt verschiedene Dinge durch. Und das ist auch Ursprung vieler kreativer Ideen. Also es ist nicht ganz klar, ob nur das Default Mode Network hier eine Rolle spielt, aber es ist auf jeden Fall das entscheidende Ding an der Stelle. Das heißt, Menschen, die sehr kreativ sind, die haben ihre kreativen Erkenntnisse oder Erfahrungen oder sowas halt, wenn sie sich in diesem Default Mode, also wenn ihr Default Mode Network aktiv ist. Bedeutet, da gibt es Menschen eine knifflige Aufgabe zu lösen, die wirklich viel Transferleistung und Kreativität oder sowas irgendwie erfordert. Wenn die jetzt konkret sich darauf konzentrieren, dass sie diese Aufgabe versuchen zu lösen, das vielleicht gerade unter Zeitdruck auch wirklich versuchen zu machen, tun die sich relativ schwer, auf neue Lösungswege zu kommen. Haben sie aber dazwischen mal Leerlauf und Zeit, entspannen sie sich irgendwo, denken sie an andere Sachen oder sowas, die nicht so intensiv sind, dann kommen sie auf die Ideen. Und ich meine, das ist was, das kennen wir alle. Ich weiß nicht, wer hat eine Geschirrspülmaschine von euch und wer spielt noch mit der Hand ab? Mit der Hand abzuspülen hat ja oft das etwas sehr Meditatives. Genauso wie Duschen oder ja irgendwelche anderen Sachen, wenn man irgendwo wartet. Oder man hat nichts zu tun. Und dann, also selbst wenn man abspült, ist das was, was man weitgehend automatisch macht. Das fordert einen geistig nicht so sehr. So, und in dem Moment wird das Default Mode Network aktiv. Und das Default Mode Network ist sehr gut in der Lage, verschiedenste Dinge kreuz und quer zu assoziieren, auf gewisse neue Ideen zu kommen, Dinge durchzudenken, zu rekombinieren. Das ist eigentlich was Hochaktives. Es kommt halt auch auf viele Lösungen, die vielleicht nicht hilfreich sind, kann auch dabei rauskommen. Es ist nicht so sehr fokussiert auf ein bestimmtes Ergebnis an der Stelle, sondern es lässt so die Gedanken schweifen, es lässt viel Raum für Möglichkeiten. Es macht Brainstorming, könnte man auch sagen. Oder halt diesen kreativen Schaffensprozess, der einem halt so kommt, den man nicht aktiv steuert, sondern wo halt Dinge passieren. Spielt in der Kunst sicherlich eine große Rolle. Oder auch Tagträumen ist genauso ein Aspekt. Also es ist immer der Vorwurf, ach, du träumst schon wieder. Man sagen kann, ja, aber das ist ein total aktiver Prozess. Da passieren ganz viele wichtige Sachen. Verhindert man das bei Menschen irgendwie, dass die solche Phasen haben, haben die zu einigen Aspekten und Bereichen schlechteren Zugang. Gerade zu kreativen Lösungen und neuer Kombinationen von irgendwelchen Aspekten und so weiter. Das heißt, es kann sehr wichtig sein, solche Phasen mit einzubauen. Auch so dieses, ich arbeite irgendwie, guck zum Fenster raus und guck da irgendwelche Sachen an und ach, jetzt kriege ich ja neue Kenntnis. Okay, jetzt kann man das ja ganz anders machen. Kann viel produktiver, viel sinnvoller, viel effizienter sein, kommt ein bisschen auf die Art der Arbeit an, irritiert aber viele Menschen, weil die immer denken, nein, man muss doch aktiv sein. Aktiv, konkret an einer Aufgabe arbeiten. Und das ist der Bereich, konkret an einer Aufgabe arbeiten, ist Task Positive Network. Kreativ die Gedanken schweifen lassen, Tagträumen, vielleicht auch so dieses, was man manchmal so nennt, dieses Einfrieren, also jemand so, der sitzt dann einfach da. Ich meine, also wenn ihr mich nur hört, das ist natürlich recht witzlos, wenn ich euch das jetzt vorspiele, aber dann hört ihr einfach nichts, weil ich einfach nur da sitze und Löcher in die Luft starre quasi, sagt man es auch. Aber das Gehirn ist saumäßig aktiv, kann tausend Dinge da währenddessen durchdenken. Das sieht man nur von außen halt nicht. Es hat halt keine direkte Außenankopplung, weder sensorisch vom Input her, noch quasi von dem, was es nach außen direkt abgibt oder sowas. Da passiert nur was in sich. Und das ist ein Bereich, den hat man halt lange Zeit einfach übersehen. Das ist insofern auch so die neueste Erkenntnis, die man hat. Und das Interessante ist jetzt, dass dieser Bereich bei neurotypischen und neurodivergenten unterschiedlich funktioniert. Also ich habe ja neue Begriffe eingeführt hier im Podcast vor ein paar Episoden. Wie gesagt, das, was ich so als neurotypisch ansehe, ist für mich Neuro-M. Das ist so der Median, die Masse, die Mittelmäßigkeit, die gesellschaftliche Mitte, kann man es auch vielleicht nennen, ist gar nicht abwertend gemeint. Das ist ein gutes, solides, mittleres Hauptbereich einfach der Menschen. Könnte man sagen. Und dann gibt es Neurex A. Und Neurex A ist für mich eben dieser Gesamtbereich ADHS, Autismus-Spektrum, also beide davon, aber auch angehängt vielleicht so ein bisschen andere Neurodivergenzen, die man da noch im ähnlichen Bereich sieht. Ich hatte das erklärt in der Episode Neurodivergenz. Könnte man vielleicht auch Tickstörungen vielleicht mit drin sehen. Könnte man vielleicht auch sowas wie Dyslexie so ein bisschen mit angehängt sehen, so in ähnlicher Weise. Aber viele Komorbiditäten dann vielleicht, da sind vielleicht so Sachen so halb mit drin als Faktoren wie komplexe posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter, aber die haben so eine gewisse Ausprägung und man kann das auch vielleicht auch VAST nennen, hatte ich auch erklärt, in Dimensionen von ADHS und Autismus, was VAST wiederum also als Begriff ist. Ich nenne es hier einfach Neurex A, ist das, was in vielen Social Media Aspekten eben halt als Neurodivergenz oder Neurodivergent bezeichnet wird, aber ich versuche es mit einem Begriff zu belegen, um das halt gegen andere Neurodivergent oder Neurodivergenzbereiche zu differenzieren. Also schauen wir uns mal als erstes an, was macht denn so Neurex M? Die neurotypischen. Da ist es wohl so, dass dieses Task Positive Network ist aktiv, das ist sehr aktiv und sehr stabil aktiv, wenn sie eine bestimmte Aufgabe bearbeiten. Das heißt, das, was man, die halten ihren Fokus, die bleiben konzentriert auf der Aufgabe bezeichnet, das zeichnet sich dadurch aus, dass dieses Task Positive Network aktiv bleibt. Das Default Mode Network ist währenddessen abgeschaltet, das ist nicht aktiv bei denen. Das heißt, die sind mit ihrer Gehirnleistung nur bei der konkreten Aufgabe, die sie abarbeiten. Wenn Sie jetzt aber keine konkrete Aufgabe haben, die Sie abarbeiten, dann ist das Task Positive Network bei Ihnen nicht aktiv und das Default Mode Network wird aktiv. Dann, ja, denken Sie so in der Gegend herum. Gesteuert wird das Ganze. Erstmal, ja, machen das vielleicht auch diese Networks unter sich so ein bisschen aus. Aber hier kommt auch das Salienz-Netzwerk mit ins Spiel. Und das steuert halt eben auch über gewisse Relevanzfaktoren und so weiter. Ja, quasi ist das Default Mode Network oder das Task Positive Network aktiv. Das muss ja auch mitsteuern, quasi auf welche Aufgabe bezieht man sich dabei. Also da kann es ja auch Konkurrenz geben. Alles wird an verschiedenen Aufgaben, an konkreten, zwar durch das Task Positive Network dann bearbeitet quasi, aber natürlich die Steuerung quasi, was ist da das Relevante und so weiter. Da spielt das Salienz-Netzwerk eine Rolle. Das reguliert auch zwischen den beiden oder vermittelt da ein bisschen mit. So ist so die Modellvorstellung dabei. Und ich würde auch weitergehen, nachdem, wie es ich bisher verstanden habe, dass man sagt, bei NeuroXM, bei den Neurotypischen, ist es so, dass halt dieses Task-Positive-Network sehr, ja, durchaus dominant ist, also wirklich eine sehr große Stärke hat und sehr gut quasi seine Aktivität, wenn sie es erstmal eingenommen hat, auch bei sich behält. Das gibt es nicht so leicht mal eben ab an das Default Mode Network. Das lässt sich da nicht so leicht in die Karten spielen und behauptet quasi wirklich für sich diese Vormachtposition und nur wenn es wirklich so gar nichts zu tun hat, gerade irgendwie, dann gibt es halt an das Default Mode Network ab und das ist dafür gar nicht so aktiv, gar nicht so dominant irgendwie. Das Default Mode Network, ja, das arbeitet halt so ein bisschen vor sich hin. Wenn es halt keine anderen Anforderungen da sind und so weiter, ist jetzt aber nicht so ultra aktiv und vor allem ist es nicht so dominant. Das heißt, sobald das Task Positive Network wieder da irgendwie aktiv werden will, gibt das Default Mode Network auch recht schnell ab und lässt sich da leicht quasi das Heft aus der Hand nehmen sozusagen und schaltet sich ab und ist dann inaktiv und macht dann nichts. Also, klare Dominanz vom Task Positive Network. Und das ist ja das, was wir kennen halt mit starker, also gut fokussiert, gut auf Aufgaben konzentriert, gut in der Lage, Aufgaben abarbeiten zu können und da dran zu bleiben. Aber bei NeuroXA, also Kontext ADHS, ist es nun verstärkt so, dass dieses Default-Mode-Network aktiv ist. Und zwar, erstens ist es sehr viel stärker aktiv, wenn es aktiv ist, lässt sich gar nicht so leicht das Heft aus der Hand nehmen. Das heißt, gibt gar nicht so leicht an das Task-Positive-Network ab. Und wenn das Task-Positive-Network wiederum aktiv ist, dann ist das nicht so dominant und stark, sondern hat eigentlich ständig durch dieses Default-Mode-Network eine starke Konkurrenz und das Default Mode Network läuft sogar oft gleichzeitig mit dem Task Positive Network. Das heißt, das, was viele Betroffene auch so wahrnehmen oder auch so schildern, dass sie sagen können, sie haben da immer so einen Hintergrundprozess mitlaufen. Also sie erledigen eine konkrete Aufgabe und es läuft ein Hintergrundprozess mit, der gewisse Sachen durchdenkt, Assoziationen macht, Hintergründe abklopft und so weiter. Das ist das, was man dadurch gut beschreiben kann. Und das finde ich, trifft das einfach so wunderbar. Das führt aber auch dazu, dass dieses Task-Positive-Network oft halt dann irgendwie aus dem Tritt kommt, dann die eigentliche Aufgabe nicht weiter bewältigt und durch das Default-Mode-Network halt quasi weggezogen wird, dann vielleicht schon wieder schafft, irgendwie sich auf eine Aufgabe hinzulenken, aber das ist dann vielleicht eine andere Aufgabe. Und da ist halt auch dieses Salienz-Netzwerk so, dass es halt mal so verschiedene Sachen steuert. Ach, jetzt ist das gerade wichtig, okay, ja, oder vielleicht ist auch das wichtig gerade, oder jetzt guck mal hier, oder guck mal da. Und hinten läuft immer dieses Default-Mode-Network mit und denkt irgendwie lauter Sachen mit und durch und Hintergründe und Strukturen und Zusammenhänge und so weiter. Also eine ganz andere Art, wie diese Dinge miteinander arbeiten. Und eine wunderschöne Erklärung eigentlich dafür. Angepasst halt möglicherweise einfach an andere Lebensumstände, dass man sagt, naja, du bist hier quasi in einer Umwelt, du musst gucken und da vorne ist übrigens, da gibt's Früchte und so und da hinten, da bewegt sich was, das ist ein Tier, was du jagen kannst und dort knackt was im Gebüsch und das, was da im Gebüsch knackt, ist möglicherweise eine Bedrohung, auf die sollten wir unbedingt achten und da hinten sind, oh, da sind ja andere, oh, das ist da, könnten wir uns vielleicht fortpflanzen. Ja. Aber Moment, hier ist die Bedrohung. Passe mal auf und vergiss die Bären da vorne nicht. Die Bären müssen wir unbedingt mitvergessen und jetzt ist das Tier, glaube ich, ist ja auch egal, ist jetzt weg. Aber was würde das bedeuten, wenn wir irgendwie hier hinten, so, also das ist eher so die Gedankenwelt eines Wildbeuters wahrscheinlich. das halt, ja, wo halt viel dieses Default-Mode-Network im Hintergrund immer so gewisse Hypothesen und Seiten spinnt und das Task-Positive-Network in verschiedene Richtungen außen flexibel irgendwie mal aktiv ist, aber sehr schnell auch wieder umschalten kann auf verschiedenste Dinge und das auch notwendig und sinnvoll ist. Bei heutigen sesshaften Menschen, die im Büro sitzen und ja, irgendwelche als Sachbearbeiter irgendwelche Dinge abarbeiten, die bleiben halt bei der einen Sache. Und da läuft im Hintergrund halt möglichst nichts mit. Die gucken sich im Prinzip diese Akten an, gehen diese durch, arbeiten diesen Prozess Schritt für Schritt ab, sind optimal darauf angepasst, dass dieses Task-Positive-Network die Kontrolle behält und hat und wurschteln sich da im Prinzip so durch. Sache erledigt. Geil, oder? Also wie gesagt, diese ganze Theorie ist ein bisschen im Fluss. Es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten und so weiter, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass das so ein schönes Erklärmodell ist, wo man sagt, bei Menschen, die im Neurix-A-Bereich liegen, die ADHS-Autismus haben, die sind eher mit einem entsprechend starken Default-Mode-Network ausgestattet. Das ist entsprechend potent. Das assoziiert auch sehr gut. Das erkennt auch Muster deutlich besser. Ja, das habe ich ja bei diesem das Systemizing Mechanism, wie ich es immer wieder erwähne, im Kontext Autismus, bessere Wahrnehmung und Verarbeitung von verschiedensten Aspekten und so weiter, auch Reizen und also wie wird das Ganze aufgegriffen und verwertet, viel kreativer in vielen Aspekten, spielt da immer hinten irgendwie mit rum. Also auch wenn ich vorne, also wenn vielleicht das visuelle Netzwerk da irgendwie sehr aktive Sachen verarbeitet, wird es eben nicht nur auf eine bestimmte Aufgabe hin verarbeitet, sondern es wird auch alles rundrum so als in einem Art Hintergrund-Gedankenprozess irgendwie mitverarbeitet von diesem Default-Mode-Network. Und kommt parallel quasi auf lauter andere interessante Assoziationen und Dinge und was könnte da noch eine Rolle spielen. Also das, was man mit dieser Reizfilterstörung dann auch irgendwie zusammenbringt. Und wo man sagt, okay, was wird denn da alles verarbeitet? Die ganzen Nachbartische werden ja auch noch irgendwie im Restaurant, wenn der irgendwie mitgehört und mitverarbeitet. Ja, aber so, wieso denn? Wir konzentrieren uns doch hier gerade auf das Gespräch. Hier, Task Positive Network, hallo, wir unterhalten uns gerade, wir verhandeln hier gerade über irgendwas oder sowas. Ja, aber ich höre gerade hier hinten was und da ist was und da ist was ganz Interessantes. Und da habe ich festgestellt, dass diese zwei Frauen, die da links und rechts irgendwie sitzen von uns, so eine ähnliche Stimme haben und ein ähnliches Thema und dann ist mir noch aufgefallen, und da hinten, da flackert so ein Neonlicht und so weiter, wo man sagen kann, okay, warum passiert das alles? Ja, gut, das eine Netzwerk liefert halt diese ganzen Sachen irgendwie an. Es wird aber halt nicht nur vom Task Positive Network verarbeitet, sondern halt auch vom Default Mode Network. Das spielt da ständig mit einer Rolle, arbeitet parallel dazu. Hui. Sind natürlich auch mehr Gehirnareale aktiv, kostet vielleicht auch mehr Energie, aber bringt natürlich auch in einigen Bereichen was. Und das ist aber vielleicht der Grund, wieso es in einem entsprechend Gesellschaft mit sesshaften Leuten, wo die Rollen klar aufgeteilt sind, wo man sich die Aufgabenbereiche klarer aufteilt, wo man sich stärker auf seine individuelle Aufgabe konzentriert und lieber nicht rechts und links gucken sollte, weil dafür sind andere zuständig. Ja, das, da ist vielleicht das Task Positive Network einfach das Entscheidende und alles andere spielt keine Rolle oder keine so große Rolle. Wäre eine Erklärung und man spart einfach Energie auch dabei, dass man sagt, man lässt nur die Gehirnregionen laufen, die halt wirklich was aktiv tun sollen. Die sollen einen auch nicht ablenken, man soll bei der Aufgabe bleiben, dann ist man da effizienter. Man mischt sich nicht bei anderen Sachen ein, ist damit sozial verträglicher, also hat auch eher die Scheuklappen auf. Scheuklappen sind hilfreich, wenn man klare funktionale Zuordnungen hat, klare Hierarchien hat. Man soll auch nicht immer effizient irgendwie nach irgendwelchen besseren Lösungen suchen, wie es vielleicht eher das Default-Mode-Network dann macht. Kreative Assoziationen, aber man könnte auch so, da könnte auch so, da wäre es nicht auch das eine Möglichkeit. Ja, es hilft ja, ist ja auch nicht unbedingt hilfreich oder gewünscht, weil die Hierarchie ist klar vorgegeben. Wir machen das, was der Chef, der Anführer oder sonst was irgendwie sagt, damit wir eben halt auch alle an einem Strang ziehen. Egal, ob wir da ein bisschen in die falsche Richtung ziehen, wir ziehen an einem Strang. Das ist Konformität. Und die Gehirnregionen, die da eher im Wege sind, die werden dann eher ein bisschen runtergedrosselt und außerdem sparen wir noch Energie dabei. Auch nie verkehrt, aber nicht mehr so der entscheidende Aspekt natürlich, wenn ich sesshaft bin und vielleicht auch genügend Nahrung da irgendwie habe. Es sind verschiedene Aspekte. Also wie gesagt, die Gehirn Regionen an sich sind deutlich, bevor so Aspekte wie Neandertaler stirbt aus oder Menschen wurden sesshaft oder dergleichen auch noch eine Rolle gespielt haben. Das ist weit davor quasi schon alles angelegt gewesen. Das heißt, diese ganzen verschiedenen Menschen oder ein Großteil der verschiedenen Menschen, die wir heute so betrachten, also diesen Heidelbergensis, diesen asiatischen Bereich, auch, was ich, die Indianer im Prinzip, die dann halt in Amerika halt dann schon rübergewandert waren und so weiter, die hatten eigentlich alle dieselben grundsätzlich angelegten Gehirnregionen längst, hatten wahrscheinlich auch ähnliche Networks da. Aber was halt durchaus passiert sein kann, ist, dass die Ausprägung, wie die zusammenspielen, also dieses Feintuning quasi, wieder wann welches wie stark aktiv ist, Aufmerksamkeit hält oder sich aktiv hält, wie sehr es was abgibt, wie sehr es parallel läuft mit was anderem und so weiter. Das sind Abstimmungsprozesse oder Ausrichtungen auch, mit was die sich so beschäftigen und wie viel und so weiter. Das kann sich auch geändert haben und das hat sich möglicherweise halt auch schneller geändert. Und das sind auch wirklich Sachen, wo man noch gar nicht sicher weiß, wie viel ist davon wirklich nur genetisch beeinflusst und wie viel ist möglicherweise auch ein Stück weit epigenetisch beeinflusst. Auch hier immer ein wichtiger Faktor, was ja dann viel schnellere Anpassungsprozesse bewirken könnte. Und das hat sich aber wahrscheinlich geändert ein bisschen in dem Moment, wo die Menschen sesshaft geworden sind und es hier andere Ausrichtungen gab. Aber das sind eigentlich quasi feine kleine Stellschrauben, die dann dazu führen, dass halt dieses Zusammenspiel anders ist und es eine große Auswirkung halt haben kann. Und man spricht ja auch gerne davon, dass bei Autismus, aber insbesondere halt auch ADHS, also Neurex-A-Bereich, dass da gewisse Gehirnregionen halt nicht so im Gleichtakt miteinander spielen. Nicht wie ein Orchester, also das ist immer der schöne Vergleich, das ist wie ein Orchester und diese ganzen Gehirnregionen, die arbeiten nicht gut zusammen, also sondern geraten da aus dem Takt und arbeiten nicht miteinander schön an dem, also musizieren nicht schön miteinander, sondern spielen so ein bisschen gegeneinander und aus dem Takt heraus. Also man kann, naja, das ist halt die neurotypische, die Neurex-M-Betrachtungsweise, wie es halt funktionieren sollte. Und bei Neurex-A funktioniert es ein bisschen anders, war aber vielleicht für andere Sachen halt besser angepasst, spielt halt eine andere Art von Musik, einen anderen Takt. Keine Ahnung, halt, das eine ist halt der Dreivierteltakt und das andere ist halt der Zweidritteltakt oder sowas, ja. Oder whatever. Also auch im musikalischen Bereich habe ich ja verschiedenste Ausprägungen und Sachen und manches hört sich für mich vielleicht erstmal falsch an, ist aber in einem anderen Kulturkreis halt total üblich und umgekehrt. Also und so ähnlich würde ich es halt da auch sagen. Was heißt aus dem Takt? Also ja, es ist ein anderes Zusammenspiel. Das hat dann andere Vor- und Nachteile und in der heutigen Gesellschaft kann es halt irgendwie gravierende Nachteile haben. Es ist nicht zwingend quasi in jedem Umfeld gleichermaßen verkehrt oder schlecht. Das hat alles irgendwelche Auswirkungen. Und ein Aspekt davon ist ja auch tatsächlich, gerade Menschen mit ADHS berichten ja eben oft von diesem Hintergrundprozess, den sie haben, dem sich dauernd Sachen mit durchdenken. Und die benutzen das auch aktiv dafür quasi. Also das ist auch ein Teil ihrer ganzen Überlegung, dass sie sagen können, sie arbeiten hier eine Aufgabe oder ein Thema ab, erörtern das, schreiben vielleicht etwas runter, reden vielleicht auch, hier so wie ich gerade, und währenddessen läuft ein Hintergrundprozess, der die ganzen Sachen irgendwie mitbewertet. Der guckt irgendwie, was fehlt hier noch, was fehlt da noch, was müssen wir da noch mit reinpacken, gibt es ein neues Modell, das wir währenddessen entwickeln können und so weiter. Das heißt, da passiert aktiv was. Also während man redet, entwickelt man noch gewisse Sachen mit, denkt durch, schiebt da Sachen hin und her zwischen Default Mode Network und Task Positive Network. Task Positive Network redet da nach vorne, Default Mode Network sammelt von hinten irgendwie weitere Aspekte, strukturiert ein bisschen, denkt sich ein neues Beispiel aus und so weiter. Wunderbar. Genauso beim Schreiben. Also deswegen viele aus dem Neurex-A-Bereich berichten auch, dass wenn sie schreiben quasi, das durch das Schreiben quasi verarbeiten. Und das ist genauso was Ähnliches. Das Schreiben ist quasi das, was ich primär als Aufgabe vorne mache, aber das, was außenrum strukturiert, dann quasi angehängt von diesem Default-Mode-Network passiert, das ja ein bisschen gelenkt wird dadurch, dass ich da mache und schreibe, das klopft die ganzen Aspekte außenrum ab, hinterfragt die und so weiter und hilft mir damit quasi auch Dinge aufzuzeigen, die vielleicht halt noch nicht so klar sind. Und dann ist klar, irgendwie, ich kann gewisse Sachen vielleicht nicht schreiben. Okay, warum liegt das? Ach so, weil mir noch irgendwas fehlt. Ich denke rechts und links halt weiter. Und das ist etwas, das machen Menschen im Neurex-A-Bereich automatisch. Und sie nehmen auch an, dass das eigentlich etwas ist, was doch jeder eigentlich können sollte. Also da passiert die Annahme vielleicht andersrum. Nur das ist ein Defizit wiederum bei Neurex-M. Das heißt, da habe ich verstärkt bei Neurex-M dieses Problem, dass dieses Default-Mode-Network im Hintergrund nicht aktiv ist und die sich eben Sachen nicht aus einer weiteren Perspektive durchdenken, die es nicht so sehr hinterfragen, die nicht irgendwie versuchen, rechts und links irgendwie Dinge mitzuüberlegen. Und das wirkt dann für Neurex-A, also die Menschen im ADHS-Autismus-Bereich, eher so, als ob die halt die Neurex-M-Leute halt irgendwie sich nicht Mühe machen beim Nachdenken, irgendwie ein bisschen doof sind oder so, oder halt nicht wirklich nachdenken, sondern halt nur so ein bisschen halt die Sachen, aber eigentlich wirklich nachgedacht haben sie nicht. Oder ja, also es ist wie ein Versagen, eine Intention vielleicht sogar wirkt es irgendwie. Man versteht gar nicht, dass das quasi eine mangelnde Fähigkeit möglicherweise ist oder etwas, was derjenige sich halt mit viel mehr Mühe erarbeiten müsste, also wo er viel mehr kompensieren müsste, um diesen gleichen Denkprozess irgendwie zu leisten. Und das kommt aber wahrscheinlich einfach daher, naja, bei Neurex-M ist halt einfach das Task-Positive-Network aktiv und verdrängt damit aber halt das Default-Mode-Network. Das heißt, diese Default-Mode-Network-Aspekte, die sehr stark assoziieren, sehr kreativ sind, neue Muster und Strukturen erkennen, irgendwie neue Aspekte mit hineinbringen irgendwie und abfragen, die Effizienzfragen stellen und so weiter, die fehlen da halt einfach. Die passieren einfach nicht. Und die müssten aktiv quasi durch dieses Task-Positive-Network durchlaufen werden, was viel länger dauert, wenn das quasi diese ganzen Einzelaspekte abklappert. Das kommt gar nicht auf diese ganzen Ideen. Das heißt, die brauchen einen Leitfaden, dass man sagt, pass mal auf, wenn du das so gemacht hast, dann prüfe noch Punkt B, noch Punkt C, prüfe das, prüfe das, prüfe das, prüfe das. Alles total lästig an der Stelle. Und deswegen machen sie es vielleicht halt dann einfach nicht. Lass uns weg und sagen, naja, das habe ich jetzt formal mal so abgehakt alles und so, damit ich das erledigt habe. Weil es einfach Sauarbeit für die ist. Aber sie müssen es einfach halt so mühsam halt einzeln abarbeiten, weil sie es halt anders gar nicht hinkriegen, weil das halt nicht automatisch bei ihnen mitläuft. Und so kommen aber auch Unterschiede bei den Vorlieben halt zusammen. Die einen sagen halt, ja, wieso, das denke ich doch eh schon die ganze Zeit mit durch und es ist auch wichtig, dass man das mit durchdenkt. Das sind doch wichtige Aspekte. Keine Ahnung, geht es um Sicherheit, da geht es um Verfügbarkeit, da geht es um irgendwie irgendwelche Fehlertoleranzen mit zu berücksichtigen und so weiter. Also wir kommen viel in diesen Bereich von Panik und Vigilanz hinein. Also ich beziehe mich auf diese Episode Panik, ja, wo ich viel erklärt habe mit vorausschauendem Denken, Aspekte mit durchdenken, Vigilanz und so weiter. Und ich habe auf der anderen Seite halt die neurotypischen, vielleicht eher die etwas, ja, sich in Sicherheit wiegen lieber und sagen, ach, ich denke lieber über Details gar nicht so sehr nach. Und das ist spannend, weil bei der Episode Panik habe ich ja viel aus dieser Sache komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also Anpassung auf ein unsicheres Erleben quasi hin, gemünzt und gedeutet. Wo man sagt, wenn es unsicher war, dann hat man halt eben nicht das Urvertrauen, sondern habe ich halt eine grundlegende Unsicherheit, die mich immer gerade anerworben habe, gerade in früher Kindheit vielleicht, und meine ganzen Prozesse sind darauf halt ausgelegt. Und auf der anderen Seite habe ich halt eher diese Sicherheit und dieses nicht so groß Nachdenken über Details und eher Energie einsparen in dem Bereich, dass ich halt nicht sinnlos über was nachdenke. Und das kann ich aber auch schön wiederum halt durch diese, ja, vielleicht eher genetisch oder epigenetisch bedingten Sachen erklären, wo ich sage, bei Neurex-A habe ich halt diesen Default-Mode-Network, was die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft. Das habe ich aber bei Neurex-M nicht. Und deswegen korreliert Neurex-M halt sowohl mit Urvertrauen als auch mit einem fehlenden Default-Mode-Network, was die ganze Zeit mitläuft. Und bei Neurex-A habe ich halt diesen Aspekt, dass ich halt sage, naja, da ist vielleicht eher Menschen halt drin anzusiedeln, die halt eben nicht dieses Urvertrauen haben, sondern eher diese Urangst, weil sie halt in Unsicherheit quasi sich angepasst haben als Kind. Aber vielleicht ist bei denen halt auch einfach verstärkt dieses Default-Mode-Network da, mit genetischen oder epigenetischen Ursprüngen. Und beides spielt zusammen. Und dann habe ich halt genau diese Aspekte von wegen vererbt plus Trauma bedingt. Und genau diese Kontroverse Barclay versus Gabor Maté. So, toll, genau. jetzt haben wir das zwar schön von verschiedenen Aspekten aus erklärt, damit ist das die Kontroverse natürlich längst nicht aufgelöst oder abgearbeitet, aber eigentlich greift das schön ineinander und das mag ich ja bei solchen Sachen. Deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen vorgezogen. Ja, ist ja doch einigermaßen lang geworden jetzt. Und fand diese Theorie einfach sehr schön und wollte sie unbedingt mal erwähnen, weil das doch ja an sich stimmig ist und vieles erklärt. Und will es jetzt damit doch heute endlich mal bewenden lassen, auch für mich. Ich habe nämlich tatsächlich 3 Episoden heute aufgenommen und mein Hals tut jetzt ein bisschen weh. Irgendwo sind auch meine Grenzen erreicht. Mit wie viel kann ich sprechen an einem Tag? So aus dem Stand heraus. Ja, ich werde mal gucken, wie ich die weiteren Dinge etwas strukturiere, die ich noch in Gedanken habe. Ich habe auch gemerkt, wie ich einfach einiges, was ich vielleicht noch in Einzelepisoden hätte packen wollen, heute schon und die letzten Episoden mit reingepackt hatte. Das ist dann eigentlich auch immer ganz schön, wenn man Dinge schon so ein bisschen vorbereitet und dann einfach so mitnimmt, wie es einem halt so das Default-Mode-Network so anreicht, während man redet. So ist mein Erklärmodell, dass das bei mir funktioniert. Ja, und werde mal sehen, was ich dann die nächsten Male mache. Dazu mache ich mir heute jetzt keine Gedanken mehr. Und wie gesagt, die Androhung steht, irgendwann ist diese Staffel zu Ende. Und nein, dann arbeite ich trotzdem aktiv weiter und werde eine nächste Staffel rausbringen. Und ihr dürft euch trotzdem gerne melden. Und ja, wir sehen uns, wir hören uns auch bei einer der nächsten Episoden oder den weiteren Staffeln dann von
Evomantis. Evomantis. Evomantis.